ABFM,
der Podcast mit Joko Winterscheid und Paul Rübke.
Hallo Joko.
Ich möchte sofort, wir hätten auch vorher so einen Claim machen sollen. Wir distanzieren uns von all dem, was da gespielt wurde. Oder Joko Winterscheid als Produzent distanziert sich davon. Das ist wirklich, muss ich sagen, du könntest, wenn du jetzt die Frage stellen würdest, ist der von dir? Ich würde es dir nicht übel nehmen.
Komm, er ist von Max Weber und ich fand ihn eigentlich ganz lustig. Aber ich habe noch ein zweites Jingle, weil das ist unsere letzte Folge. Vielleicht für immer. Und deswegen können wir auch von Thorsten Seifert noch einen Jingle spielen. Soll ich es dir mal spielen?
Finde ich gut.
Alle Wege führen nach Ruhm. Der Podcast. Paul Rübke und Joko Winterscheid.
Rumi, 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 Rumi.
Deswegen hat er dein wunderbares Gesangstalent verarbeitet mit dem.
Ich fand's aber gut. Ich hatte mal vor Wochen gesagt, ich hätte gerne so ein bisschen was Dubstepiges, so ein bisschen ging das in die Richtung. Ja, wollen wir den dritten auch noch hören? Wir haben auch noch einen dritten, den wir gut finden.
Jax featuring Thorsten Seifert war das gerade.
Wollen wir den dritten auch noch hören? Ich fände es gut. Dann hören wir jetzt auch noch den dritten.
Aber ich würde davor noch sagen, dass Jax, also featuring Thorsten Seifert, sind Vater und Sohn. Ich weiß aber nicht, wer was ist. Sagen wir es mal so. Und die haben, also wir sehen ja immer die Dateinamen, wie die das benennen. Max Weber hat seine Datei Produkt18podcast.mp3 genannt. Und ich fand die von Jax featuring Thorsten Seifert, fand ich auch ganz gut. Rumis minus eins vom 25.05.1921 um 18:56 Punkt mp3. Ich glaube, lieber Thorsten oder Jax, muss mal seine Datumseinstellungen aktualisieren,
vielleicht leben sie aber auch in der Vergangenheit.
Das kann natürlich auch sein, dass oder wir in der Zukunft. Das ist immer oder die Frage.
Die Frage wäre, wie krass wäre das,
Joko, wenn das wirklich. Stopp. Ja. Bitte nicht.
Ich hatte heute so einen guten Moment. Lass mich den ganz kurz, weil du gerade Stopp sagst, der funktioniert später nicht mehr, den kann ich nicht nochmal wiedergeben. Wir haben heute Promotag gehabt wir haben hier mit drei Freunden den dritten Wein released, Riesling, und wir haben heute wirklich, ich glaube, 9 Stunden Interviews gegeben, Matthias, Jule und ich. Und dann war so eine Lady vom Feinschmecker da hier, so dieses Gourmet-Magazin.
Magazin. Kenne ich.
Ja, genau, ja. Und da habe ich in einer Antwort sehr weit ausgeholt und bin so ins Labern gekommen und meinte dann irgendwann zu ihr, weil Matthias schon die Augen verdrehte, und ich dachte, okay, ich biete die jetzt einfach so aus Gag an, sagen Sie einfach Stopp, wenn es Ihnen zu viel ist. Und ich schwöre dir, ich hatte meinen Satz noch nicht beendet. Da hat sie Stopp gesagt und die nächste Frage gestellt. Eiskalt. Ich habe meine Geschichte nicht beenden dürfen. Und ich saß in diesem Interview und dachte mir nur einfach, wie krass ist die denn? Die hat mich einfach gerade richtig abgenommen. Sagen Sie einfach Stopp, wenn ich stopp. Das war so ein guter Moment. Und Matthias hat Tränen gelacht, ich habe Tränen gelacht. Das war richtig so. Irgendwann war so dieser Moment da, dass wir so blöd waren. Jetzt ist, wenn man zu lange mit drei Leuten immer wieder. Neue Leute kommen dazu, aber drei Leute zu lange in einem Raum sitzen, die Luft total verbraucht, also man einfach immer wieder fast die gleichen Geschichten erzählt und man echt das Gefühl gehabt hat, so wir werden irre. Es war so richtig, wir waren richtig kichrig drauf, wir waren die Kicherbande.
Ich habe noch nie einen Presstag gemacht, also einen Pressetag.
Aber das hat Bock gemacht, aber es war intens. Also es war wirklich so, ist einfach krass. So, also es war wirklich durchgehend gute Laune da, aber irgendwann war die nur noch deswegen da, weil wir richtig blöd geworden sind. So blöd vom vielen Labern. Und auch teilweise so total drüber, wo man sich dann fast schämt und sich danach entschuldigt hat und dachte, hey, sorry, wir waren ein bisschen drüber. Und was ich nicht gecheckt habe, die einen waren vom SWR am Anfang. Dachte ich so, die filmen das irgendwie so für für YouTube oder so mit. Und dann habe ich irgendwie im Verlaufe des Interviews gecheckt, ach, das sind die vom SWR. Habe aber die ganze Zeit da rumkrakeelt und rumgebrüllt und habe mich aufgeführt wie der letzte Assi und habe immer gesagt, ja, und das sind so richtige Arschlöcher. Und dann dachtest du so, ah, das ist für den SWR. Da müssten wir vielleicht nachher nochmal irgendwie den Beitrag schicken lassen zur Freigabe.
Wie, aber naja. Warum, was dachtest du denn, was es sonst gewesen wäre? Schriftliches Interview oder was?
Na, normal. Der hatte einfach nur so eine Sony Alpha 7 oder so dabei. Also so eine DSLR. Und das ist ja für so öffentlich-rechtlich sehr ungewöhnlich. Eigentlich filmen die ja mit so Kameras, die ich mir früher habe klauen lassen beim Öffentlich-Rechtlichen. Und deswegen war das für mich so, das muss für YouTube sein, so ungefähr. Aber das war für ein SWR. Und dann habe ich da etwas über die Stränge geschlagen. Wir kamen gerade aus dem Mittagessen und ich war sehr gut drauf, hatte Pasta in mir drin und die Kohlenhydrate haben mir Energie geliefert und ich habe da rumgeschrien in dem Interview wie ein Wahnsinniger. Und alle haben mich so irritiert angeguckt, warum ich mich denn in diesem Interview aufführe, wie so ein Otto. Aber egal, jetzt erzähle ich den ganzen Tag hier von meinem Tag. Ist ja auch langweilig.
Nö, ich finde das hochinteressant. Ich würde gerne mehr darüber lernen. Und ich glaube, also ich würde dir als dein PR-Berater sagen, dass YouTube viel, viel wichtiger ist als SWR für die Marke Joko Winterscheid. Und dass man vor allem nie aufgrund der Kameragröße oder Qualität auf die Reichweite des erstellten Produktes schließen sollte. Das ist ein großer Fehler, glaube ich. Stimmt zu 100%.
Ich wusste ja aber auch, dass der SWR kommt heute. Ich dachte aber einfach nur, die kommen niemals mit einer Alpha 7. Weißt du? Das ist ja jetzt schon, also ganz ehrlich, so öffentlich-rechtliches Fernsehen. So. Im Nachgang hat sich herausgestellt, es ist eine freiere Redakteurin, die irgendwie selber diesen Beitrag herstellt und dann quasi an den SWR gibt und so ein Filmchen über Jule, über unsere Winzerin macht. Und das hat dann auch alles erklärt. Aber es war für mich in dem Moment nicht ersichtlich, dass es der SWR war.
Ich habe aber auch nicht mehr hingehört. Darf man aber freundlich fragen und sagen, ich hätte gern eine Freigabe hinten raus. Und dann,
ja, und dann werde ich auch machen, denke ich. Und besser ist das. Sonst wirklich sehr unsympathisch, so wie ich da rumgebrüllt habe. Es gibt halt die Geschichte, dass ich habe damals Jule angerufen, weil sie mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben hat und wir uns darüber kennengelernt haben. Und dann habe ich halt so Sachen gesagt, ja, dann habe ich da angerufen und dann ging Jules Vater ans Telefon und meinte nur, ja, hallo. Und dann meinte ich so, ja, ich bin Joko Winterscheid, der Superstar aus dem Fernsehen. Könnte ich Ihre Tochter bitte mal sprechen? Und dann hat er halt in den Hof reingeschrien, Jule. Und dann hat Jule geantwortet, ja. Und dann denkst du dir so, ja, ist jetzt nicht mega witzig, sollte man eigentlich generell nicht machen, aber weil es nicht witzig ist, aber wenn du dann weißt, es läuft im Öffentlich-Rechtlichen beim SWR, verstehen es noch weniger und finden es noch unwitziger, als es eh schon ist, so. Deswegen habe ich mich etwas geschämt. Dann habe ich mir gesagt, ja, und dann hat er wahrscheinlich gedacht, was will denn das Arschloch von meiner Tochter und all solche Sachen, habe ich gesagt.
Erklär mir mal, welche Magazine beim Launch von drei Freundeweine ein Interview mit euch machen wollen. Ist dann die Beef auch da und Feinschmecker, das verstehe ich, aber wer will sonst noch?
Von Grazia über Business Punk über, oh Gott, wer war denn noch alles heute da? Es waren so viele, es war wirklich Essen und Trinken, Stern, Essen und Trinken online, lecker, diverse Fernsehinterviews, das war schon eine ganze Menge.
Ich habe noch nicht
verrückt. Also, hätte ich auch nicht gedacht.
Beeindruckend, nicht schlecht.
Beeindruckend. Eigentlich wollte ich nur die Stopp-Geschichte erzählen, weil ich wollte noch den dritten.
Stopp.
Ja.
Was ich dir nämlich erzählen wollte, oh, darf ich das jetzt immer machen?
Ja, machen wir.
Das finde ich ganz gut. Ich bin in Montreal, in dem französischen Teil von Kanada, da ist am Wochenende Formel 1 und habe eine Baustelle bei mir gegenüber, falls du immer mal zwischendrin, ich glaube, es klingt so ein bisschen wie wenn ein riesengroßer, überlebensgroßer Presslufthammer immer so in den Boden rammt, alle 18 Sekunden, würde ich sagen. Aber es hört eigentlich normalerweise, ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei. Es gehört gerade?
Das hörte sich eher an, als hätte du gepupst.
Nee, aber ja, das ist aber die Baustelle. Ich habe nicht gepupst.
Das wär aber gut, wenn du jetzt gefurzt hättest und uns erzählen würdest, ja, das ist der Presslufthammer von gegenüber.
Das ist ganz, ganz schlimm. Nein, ich bin in einem Airbnb, am Wochenende ist der Formel 1 und ich bereite mich vor, war heute beim Barber, habe heute so einen Bromance-Tag mit meinem Freund Bradley Lord gemacht. Bradley ist der dein zukünftiger Chef in Silverstone. Mhm. Und da mussten wir jetzt die Anmeldung machen, ob du, ja, wir haben jetzt gesagt, du bist Fotograf. Du bist.
Oh, wirklich?
Kannst du ja. Natürlich. Wenn schon, denn schon. Ja.
Um Montag gehen wir sie nie meinen Instagram-Account an, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen und denken sich so, der kommt Formel 1 fotografieren? Holy moly.
Musst du ja jetzt beim Esther-Antrag, musst du jetzt deinen Insta-Handle abgeben. Hast du das gelesen?
Ja. Nee.
Du musst jetzt, wenn du einen Esther-Antrag in Amerika eingibst, musst du deinen dein Handle angeben, also deinen Instagram-Namen. Und dann checken die, was du so machst auf Insta. Ich weiß nicht warum, also entweder du solltest wahrscheinlich jetzt nicht ISIS-Sympathisant sein auf Instagram. Also vielleicht gibt es ein paar Witze, die du da wegnehmen solltest aus deinem Instagram-Account.
Bei mir ist eigentlich alles safe, aber vielleicht bringt es dazu, dass hier Homeland Security einfach mal ein bisschen netter zu einem ist, weil die führen sich immer auf. Vielleicht haben die einfach dann mehr Respekt, vor allem wenn sie sehen,
hat ein richtiger, paar Follower. Richtiger Star ist da. Glaubst du? Ich glaube eher, dass die, ich habe eher das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, ey, was tust du hier? Also ist dein Beruf, irgendwo hinzugehen und dort zu arbeiten? Also das stelle ich mir eher schwierig sein. Apropos Arbeit. Ich wollte dir erzählen, wer unser erster Advertising-Partner der heutigen Folge Alle Wege führen nach Ruhm ist. Schießen bist du da interessiert Paul. Dran,
mein ich lieber Ich bin daran Jürgen. Interessiert, Paul.
Was denkst du, gib mal einen Tipp ab, was denkst du, aus welcher Branche kommt unser dieswöchiger...
Jetzt, wir hätten uns vorher absprechen sollen, du hättest mir sagen müssen, was meine Haltung ist, weil ich habe das gleiche Briefing zur heutigen Folge bekommen wie du. Soll ich jetzt so tun, als wenn ich es nicht weiß und blöde Fragen stellen, damit es dir mehr Spaß macht, oder soll ich es tun, als ich es wüsste?
Unser erster Partner ist Moja, der Ridesharing-Anbieter, der Mobilitätskonzepte entwickelt und anbietet, die unsere Städte zu lebenswerteren, sicheren und schöneren Orten machen. Für alle Menschen. Moja holt dich ab, und zwar bucht man per App eine Fahrt und teilt sich mit anderen, die in die ähnliche Richtung möchten, ein Verkehrsmittel. Das ist, ich habe es letzte Woche schon erzählt, ich habe schon live gesehen, die sehen relativ sick aus, die Busse. Sick als Jugendwort wie lit zu sehen, also sehr gut. Ich finde sie sehr, sehr schön, die Busse.
Nicht, dass die Busse und, krank aussehen und nein, man das Gefühl hat, man müsste mit denen zum Arzt gehen. Das meinen wir natürlich nicht.
Das wollen wir natürlich nicht, sondern Moja ist in Hamburg voll elektrisch, ausschließlich elektrisch. Es gibt kostenloses WLAN in jedem Moja und 6 komfortable Sitze mit viel Beinfreiheit, Lichtquellen und Handy-Lademöglichkeiten. Es gibt 250 virtuelle Haltestellen in dem Geschäftsgebiet Hamburg und der Flughafen ist da auch drin. Alle Infos gibt's auf moja.io oder man kann die App downloaden, dann kann man das buchen und dann fährt man quasi in so eine Art Ridesharing für alle. Es ist eine sehr, sehr gute Sache, kommt ursprünglich aus Hannover und ist jetzt vor allem in Hamburg am Start. Und wenn ich glaube, ich bin in 2 Wochen wieder in Hamburg und da werde ich nur mit Moja durch die Gegend fahren, weil ich ja kein Auto mehr habe. Und ich glaube, David, unser jugendlicher Millennial in unserer Gruppe, hat ja gar kein Auto mehr. Und dementsprechend fährt er auch, glaube ich, jetzt relativ viel Moja, weil Uber gibt's ja. Oder gibt's Uber in Hamburg? Weiß man nicht, oder?
Weiß ich nicht.
Dann ich finde es auf jeden Fall tatsächlich eine gute Sache.
Sagen, weiß ich nicht. Finde ich auch super. Finde ich tatsächlich super. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass ich die Busse unfassbar cool finde, weil die wahnsinnig aussehen. Hatte gehofft, dass sich irgendwer meldet und sagt, kannst einen haben. Hat sich keiner gemeldet. Möchte ich hiermit nochmal herausarbeiten. Ich hätte privates Interesse, solch einen Bus zu erwerben.
Sag mal, du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass du bei Homeland, also der Superstar, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich habe eine private Frage an dich. Mhm. Die ist wirklich privat jetzt, ja? Mhm,
okay.
Und zwar, letztes Wochenende war ich in Ibiza. Du wolltest auch nach Ibiza kommen.
Ich hoffe, du warst auf Ibiza, weil wenn du in Ibiza drin,
ja, erzähl weiter. Doch. Leute, die das verbessern, sind auch diejenigen, die sagen, morgen ist gestern Nein. schon, oder? Sagt man wirklich, Nein. man darf nicht in Ibiza sagen, ist man dann, ich bin nicht so dumm, wie du denkst. Ich hätte locker Abi, ey. Wir hatten eine Fotoproduktion am Freitag.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber ich erzähle es lieber nicht. Okay. Das ist zu viel für dich, glaube ich.
Ich möchte dich auch eher schützen. Ich möchte nicht, über das, dass du Menschen ans Messer lieferst hier.
Ja, lassen wir lieber. Also auf jeden Fall waren wir auf Ibiza. Du kamst richtig. Auch dazu. Die letzten richtig. 2 Tage war ich die erste Richtigstellung, die ich jetzt hiermit offiziell erledige. Elias Mbarek hat dort seinen Geburtstag gefeiert. Der war ziemlich sauer, dass ich seinen Namen nicht gesagt habe bei der ganzen Geschichte, dass wir Raven waren im Cave, weil er war derjenige, der auf der Gästeliste stand und der aber schon durchgestrichen war. Und das war tatsächlich relativ lustig mit dem spanischen Türsteher, der quasi die ganze Zeit geguckt hat und er hat gesagt, ich bin Elias Mbarek, ich stehe da drauf. Und er so, nee, der ist schon drin. und wie Elias dann ihm seinen Ausweis zeigen musste und sagen musste, ich bin aber Elias im Bike. Der drin ist, ist jemand anders. Also irgendjemand hat einfach seinen Namen. Du konntest auch auf diese Liste gucken. Ja. Bevor du hingegangen bist und Elias hat sich auf jeden Fall beschwert, dass er nicht erwähnt wird. Ich dachte, ich schütze seine Privatsphäre damit. Ist dir das mal passiert, dass du irgendwo also benutzt du deinen echten Namen, wenn du jetzt irgendwie auf ein Konzert gehst, stehst du dann als Joko Winterscheid da drauf?
Ja, oder? Aber ich habe tatsächlich mal genau das, was du gerade meintest, im Sinne von, man konnte auf die Gästeliste gucken, habe ich mal bei den EMAs in Lissabon angewandt. Da sind wir ja quasi an die Stelle, du bist ja dann als MTV-Mitarbeiter für alle, weitestgehend alle Areas akkreditiert, sollte man denken. Aber so ist es nicht. Du durftest dann nur in so einen ganz kleinen Bereich, irgendwie im absoluten Oberrang, wo wirklich die normalen Tickets besser waren, weil immer nur das ausrichtende Land den absoluten Luxuspass bekommen hat, wo man sich da wirklich mehr oder weniger frei bewegen konnte. Und wir waren dann so mit MTV Germany an Rang 100, wie wir da behandelt wurden. Und dann sind wir rausgegangen und dann gab es aber so einen Ausgang, wo wir auch raus konnten, wo auch die Shuttle vorfuhren für die Super-VIPs da. Und dann habe ich gedacht, komm, wir gehen jetzt einfach dahin. Und es war so kurz nach meiner Hamburg-Zeit, wo wir wirklich im Nachtleben immer nur Scheiße gebaut haben und immer geguckt haben, dass wir auf Partys gekommen sind, wo wir nie eingeladen waren. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du lenkst den ab mit einer Frage, der hat die Liste in der Hand. Ich gucke, dass ich einen Namen lese und dann versuchen wir es einfach. Und dann war es okay, dann bin ich mit Christoph Kette hier im Kuppel vor mir damals und ein Arbeitskollege, sind wir zu der Liste. Der Typ steht da und meinte so, guys, how can I help you? Und dann hat Christoph ihn in so ein blödes Gespräch verwickelt. Ich weiß gar nicht, worüber die gesprochen haben. Ich habe so auf die Dings geguckt und dann meinte so, well, we can sort that out later. My name is, und dann habe ich diesen Namen gesagt. Und dann hat er gesagt, so, okay, let me check. Und dann war er natürlich drauf. Und dann meinte er, but it says you guys are four. Und dann meinte er, yeah, the others are coming later, but they have a different name and no worries. Hat die Hand gehoben, dann kam, halte ich fest, ein Rolls-Royce Phantom vorgefahren. wir sind hinten in diesen Rolls-Royce eingestiegen. Der Fahrer meinte nur so, wohin? Und wir so, wo ist denn die beste Party heute Abend? Und er so, ich weiß nicht mehr, wie das Hotel hieß, wo die da alle waren. Deswegen, dann sage ich jetzt auch keinen Namen, sind da hingefahren. Und das Geile war, dadurch, dass wir in diesem Auto waren, war vorne so ein riesen Aufkleber auf dem Auto, wie es wahrscheinlich in der Formel 1 auch ist, wo du einfach mit durchgewunken wirst, wie so ein Durchfahrtsschein. Und wir sind wirklich vor diesem Hotel abgeladen worden. Ich habe an dem Abend mit Robbie Williams, Jared Leto, Chris Martin und weiß nicht wem alles an der Bar abgehangen. Ah, die Foo Fighters waren noch da. Und es war der absurdeste Abend ever. Niemand hat sich für uns interessiert. Wir haben wirklich nur Menschen geguckt, aber wir haben genau mit dem Trick, wie Elias nicht auf die Party gekommen ist, einfach random einen Namen nennen, weil man ihn vorher auf der Liste gesehen hat, haben wir einen unfassbaren Abend gehabt. Und wir haben damals, weiß ich noch, einen Beitrag gemacht, da habe ich Shakira getroffen und haben Fnatic gedreht. Das hieß dann immer, ein Fan durfte 2 oder 3 Tage mit ihrem Superstar verbringen und ich war der Host, der das begleitet hat. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, lass uns die Anmoderation ganz zum Schluss drehen, weil dann haben wir alle Stories drin und können halt einen Mega-Tease noch da reinpacken. Dann wissen wir, was alles passiert ist und was wir alles wirklich haben und was nicht. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, letzter Tag, ne, Abreise ist irgendwie, keine Ahnung, 14 Uhr. Wir treffen uns um 12 Uhr vorm Hotel und machen eine Anmod. Ich habe bis morgens um 9 oder so, weil ich auf dieser ultra krassen Party war, gesoffen wie ein Loch. Ich habe mir den Wecker auf 5 Minuten vor Dreh gestellt und den ganzen Beitrag habe ich eine normale Stimme, sehe normal aus. Nur eine Anmoderation bin ich komplett zerschossen, hab den Anzug noch angehabt, den ich beim Dreh anhatte. Nach dem Dreh bin ich auf die EMAs, dann bin ich mit diesem Anzug die ganze Nacht feiern gewesen und stehe mit einem zerknitterten Anzug, Hemd offen bis zum 4. Knopf so gefühlt, vor dem Team und die meinen so, wie siehst denn du aus? Und meine Stimme war nur, wieso meint ihr? Und ich hab diesen Beitrag anmoderiert. Hallo, ich bin Joko Winterscheid, wer sind ihr? Wir sind hier in Lissabon und wir sterben jetzt Shakira und ihr Superfan. Und begleitet mich jetzt einfach auf den nächsten 3 Tagen durch Lissabon und die EMAs. Und dann kommt irgendwann so ein Schnitt. Hallo, schön, dass du hier bist. Und du bist die... Ach, werde ich nie vergessen. War eine sehr gute Zeit.
Und Qualitätsfernsehen.
Qualitätsfernsehen. Entschuldigung, jetzt bin ich abgedriftet. Eigentlich wolltest du Elias Geschichte erzählen.
Das Abdriften ist völlig, das ist doch gut. Ich muss vollkommen auch richtig stellen.
Du hast nicht Stopp gesagt, deswegen dachte ich, es ist okay, wenn ich weiter erzähle.
Das ist genau das, was ich ja gerne habe. Deswegen sitzen wir zusammen und telefonieren. Ja. Dass du mir andere Geschichten erzählst. Ich habe was falsch gesagt gerade bei Moja. Ich habe gesagt, alle 250 Haltestellen, es sind alle 250 Meter gibt es virtuelle Haltestellen in Hamburg. Das wollte ich nochmal kurz richtig stellen, weil richtig ich kurz stellen. Mir, während du das erzählt hast, habe ich nochmal nachgedacht, was ich gerade gesagt habe. Und das ist das nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Ne? Wollen wir ja richtig machen.
Alles gut. Aber er erzählt weiter, das heißt, Elias war durchgestrichen und hat ihm dann seinen Ausweis gezeigt.
Genau, und hat dann einfach, und dann hat er ihn reingelassen. Das hat dann schon geklappt. Ich war nur, also es war einfach lustig, wie das war. Auf jeden Fall waren wir auf Ibiza.
Richtig?
In Ibiza Stadt, darf ich aber sagen, oder?
Ja, in Ibiza Stadt kannst du sagen, weil das ist ja auf der Insel eine Stadt.
Ja, und dort habe ich, ich fühle mich wirklich sehr dumm, dass ich, das ist wahrscheinlich was wirklich Kurpfälzisches, ne? Dass ich also, das ist so bei uns in der Heimat sagt man das halt so. Wie auch immer. Und die letzten zwei nach dem Geburtstag kamst du dann und du hast ja gearbeitet, hast ja was richtig aufgenommen, kannst du uns gleich mal erzählen, was du gemacht hast. Mhm. Aber wir sind ins Nobu-Hotel gegangen noch zwei Tage, um nochmal völlig auszuspannen und einfach am Ende nochmal, bevor ich nach Kanada fliege, einfach mal die Seele baumeln lassen sozusagen. Nobu Hotel ist eins der schickeren Hotels auf Ibiza und Nobu ist dieses wahnsinnige japanische Restaurant weltweit, japanischer High-End-Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr gut und das Hotel ist auch sehr, sehr gut. Jetzt wolltest du auch dann, also macht ja Sinn, dass du da auch dazu kommst. Hast aber im ersten Schritt kein Zimmer gekriegt.
Nee, ich habe immer versucht, weil ihr gesagt habt, wir steigen da ab. Dann dachte ich mir, ja, ist doch cool, wenn ihr dann zum Wochenende kommt und ich bin ja Donnerstag schon da gewesen. Dann buche ich mich da auch von Anfang an ein und habe aber kein Zimmer bekommen. Und das hat irgendwie nie funktioniert. Und dann habe ich dann nochmal angerufen, weil immer eine Nacht, ich glaube, die Nacht von Freitag auf Samstag hat nicht funktioniert. Dann habe ich da mal angerufen und habe gesagt, so, ja, hier, wie sieht's denn aus? Springt jemand ab? Ja, geben Sie uns nochmal Ihre Nummer, wir rufen Sie an. Das hat leider nicht so gut funktioniert, das hat nie jemand angerufen, aber habe dann online noch ein normales Zimmer buchen können.
Ach so, ich dachte, weil im WhatsApp-Verlauf hast du gesagt, ich sag einfach, der Superstar Joko Winterscheid kommt gegebenenfalls in ihr Haus.
Und habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, privat unter uns beiden, habe ich so nicht gesagt.
Ich hätte jetzt schon gern gewusst, ob du, also würdest du sowas machen? Also würdest du dann?
Nein.
Also wie würde man das formulieren? Da braucht man ja schon eine indirekte Person, die dann schreibt, guten Tag,
ich bin Assistent. Eigentlich müsste man sowas wahrscheinlich über seine Agentur spielen und sagen, kannst du mir da bitte ein Zimmer buchen und kannst du denen sagen, VIP-Status oder weiß nicht was, aber das ist mir immer zu blöd.
Das stimmt. Also auf jeden Fall hattest du ein Zimmer. Du warst der Erste, der dort ein Zimmer war und wir sind dort hingegangen und ich war Zeuge, weil ich habe dort mal meinen Rucksack gelassen zwischendrin. Und das Zimmer war so klein. Nobu ist ein japanisches Hotel. Es ist raumeffizient, würde man sagen. Und das Zimmer war so klein, dass Joko, wir haben es wirklich überall live getestet, hatte keinen Ort, an dem man die Arme ausstrecken konnte und sich einmal im Kreis drehen konnte. Ne? Genau, also auf dem Bett.
Den Propellertest hat dieses Zimmer nicht bestanden. Den Joko
Winterscheidschen Propellertest, ja. Ja, sehr klein. Sehr, sehr kleines Zimmer. Aber war schön und war mit Sicht nach vorne. Jetzt, ist die zweite Geschichte dazu, dass Elias, bevor wir diese Woche in einem Haus seinen Geburtstag gefeiert haben, war er schon zwei Tage da im Nobu Hotel, weil das da sehr nah auch liegt, zu dem Haus, was wir da gemietet hatten. Und dann hat er eingecheckt und hatte einen Meerblick gebucht, ein normales Zimmer mit Meerblick und hat ein normales Zimmer bekommen von einem Menschen, der ihn, ein Deutscher, der dort arbeitet im Nobu Hotel, und der hat ihn hingebracht und hat gesagt, ja, ich bin auch Fan von, also super Filme und so weiter, hat ihn erkannt und wusste, wer es ist, und hat dann so, hier, das Zimmer ist alles in Ordnung, kam aber in ein Zimmer, wo eher Parkplatzblick war, glaube ich, oder halt auf keinen Fall Meerblick, es war hinten raus, das Zimmer. Mhm. Und hat er so gesagt, oh, ich hat eigentlich Meerblick gebucht, aber ist jetzt erstmal egal, mir ist das danach wichtiger, vielleicht geht da ja irgendwas dann danach mit einem Upgrade oder sowas oder so. Ich komme ja wieder nächste Woche für zwei Tage. Das heißt, als er dann wiederkam, einen Tag nachdem du schon angereist bist und eingecheckt hast, kam er wieder und hat tatsächlich ein Upgrade gekriegt und hat die Junior Suite gehabt und war so ein bisschen der Coole von uns. Und hatte, das war ja echt ein gutes Zimmer. Also es war groß, voll, es war geräumig und also mehrere Propellertests sind da möglich und alles war gut. Ich hatte noch kein Zimmer. Nee. Und dann möchte ich gerne, dass du jetzt mir nochmal aus deiner Perspektive erzählst, wie der Vorgang um 14.30 Uhr, wir nachdem wir, was haben wir gegessen, irgendwelche Salate und irgendwelche Nobu-Spezialitäten, wir kurz checken wollten, ob mein Zimmer bereit ist, einbuchen
konnte. Soll ich an der Stelle einfach kurz übernehmen? Wir sind an die Rezeption gegangen und da die offizielle Check-in-Time schon überschritten war, ist Paula halt hin und meinte doch wenigstens so, sorry, wäre es wohl möglich, mein Zimmer zu beziehen? Und dann sagt er so, what's your name? Ja, Paul Ripke, Paul R-I-P-K-E. Ah, Mr. Ripke, yeah. We've got an upgrade for you and it's the presidential suite. Und dann stand ich schon da und dachte mir so,
dir ist alles entglitten, dein Gesicht ist alles.
Ich kann das nicht. Ich kann mein Gesicht nicht unter Kontrolle halten, wenn ich wirklich schier baff bin. Ich stand da und dachte mir so, hat der gerade ernsthaft gesagt, wir haben ihm ein Upgrade gegeben auf die Präsidenten-Suite? Und guckte Paul so an, Paul grinste nur und wir guckten den Typen an und wollten uns aber auch nichts anmerken lassen, im Sinne von, dass man innerlich ausrastet gerade. Von wegen so, oh mein Gott, was muss denn das sein? Wenn man schon das Zimmer von Elias gesehen hat, was groß war, dann muss das ja, egal. Und dann meinte er so, yeah, we're still cleaning it. It takes very long, because it's very huge. Und dachtest du nur so, bitte was? Die brauchen unfassbar lange, um das Zimmer sauber zu machen, weil das so riesig ist. Was soll denn das sein? Ey, und dann, ich schwöre es euch allen, die ihr gerade zuhört, ich habe schon krasse Hotelzimmer in meinem Leben gesehen, ob beruflich oder privat, vollkommen wurscht. Ich bin nicht geizig, was Hotelzimmer angeht, weil ich es immer wichtig finde, dass man gut untergebracht ist, wenn man irgendwo Gast ist und da lange rumhängt. Ich habe in meinem Leben noch nicht so ein Hotelzimmer gesehen. Wir sind da reingekommen. Das
als
war
es dann
wirklich,
fertig war, ja.
Als es dann endlich noch eine irgendwann mal, als es dann irgendwann mal fertig war. Wir sind da reingegangen. Hattest du zwei Eingänge, also zwei Türen, was ich schon nicht gecheckt habe, weil an der einen Tür stand keine Zimmernummer und dann 10 Meter weiter war die nächste Eingang. Da so, okay, das kann nicht zusammengehören. Als man dann einmal drin war, wusste man tatsächlich doch, die eine Tür ist am Ende des Flurs und die andere am Anfang und die, wo wir reingegangen sind, war die am Anfang des Flurs. Dann war da ein riesen Wohnzimmer mit Blick auf eine Terrasse, die überdacht war, mit mit, ich weiß nicht, einem Tisch für 10 Leute, einer Bar auf dieser Terrasse, wo 6 Leute dran sitzen können, noch so einer Lounge-Area. Dann hattest du im Zimmer, das war eine Wohnung, die du da hattest, das ist gar kein Zimmer mehr, dann hattest du eine Bar drinnen, dann hattest du eine Küche, du hattest ein zweites vollwertiges Bad, du hattest ein Schlafzimmer, du hattest noch ein noch vollwertigeres, noch größeres Bad. Und dann dachte man so...
Zwei Badewannen.
Und dann dachte man ganz kurz so, warte mal, aber das ist jetzt, kann jetzt nicht sein, dass du, selbst auf meinem Winzzimmer hatte ich ja einen Balkon mit Sonne, wenn auch nur für 2 Stunden am Tag. Aber ich hatte Sonne, das kann ja nicht sein, dass das jetzt alles ist. Und dann sind wir in diesen langen Flur rein. Und dann war am Ende dieses Flurs eine Treppe, die wirklich so zweimal angewinkelt nochmal 5 Meter in die Höhe ging. Dann hattest du eine Dachterrasse, die ist größer als meine komplette Wohnung hier gewesen, mit einem Whirlpool drauf, mit einer Lounge-Ecke, mit 4 Schirmen, mit einem unfassbaren Blick in die Bucht von Talamanca da. Es war wirklich so, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und meine Frage, die ich dir bis hier nicht gestellt habe, was hast du denn für eine Zimmerkategorie gebucht, dass sie dich da... Und es war noch viel besser. Es kam jemand, der wirklich ich möchte jetzt keine Markennamen nennen, aber der einen unglaublich teuren Champagner gebracht hat und meinte so, Mr. Ripke, this is on the house, we're so happy to have you. Und ich dachte nur so, was zum Geier ist hier los? Elias muss für seine Junior Suite Upgrade kämpfen, weil er die Woche davor scheiße behandelt wurde mit einem Zimmer, was er bezahlt hat, aber nicht bekommen hat. Ich habe kein Zimmer bekommen und habe wirklich ein Zimmer, wo der Propellertest, wirklich in deinem Zimmer hätten wir uns die komplette, alle Gäste des Hotels hätten sich nebeneinander stellen können und wir hätten einen Propeller gemacht und es hätte funktioniert. Es war wirklich einfach bizarr groß und es hat keinen Sinn gemacht. Es war mega, weil wir haben da oben abhängen können und wir hatten irgendwie eine gute Zeit.
Aber ich habe es heute nicht verstanden. Es waren durchgehend Leute alle da und man, also es war wirklich ja auch wenn wir haben immer Essen da bestellt, natürlich dahin, wenn man aus dem Nobu Room Service bestellen konnte und haben da halt immer die ganze Zeit gegessen und irgendwer kam dann immer und also die haben alle Leute, die da gearbeitet haben, haben auch gar nicht mehr geklopft. Also weil denen völlig klar ist, das Klopfen an der Eingangstür war unmöglich, irgendwo in diesem Hotelzimmer je zu hören.
Ich habe dich angerufen, wenn ich vor deinem Zimmer stand, wenn ich aus meinem Loch zu dir kam, musste ich dich anrufen und Pauls Entschuldigung war immer, ey, sorry, habe ich nicht gehört, ist halt wahnsinnig groß hier.
Da war ich im Westflügel. Es war wirklich unfassbar. Ich habe noch nie so ein großes Hotelzimmer in meinem Leben gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Ich dachte auch, also als der Champagner kam, hat er eben nicht gesagt, Mr. Ripke, sondern hat gesagt, so, this is on the house, best greetings. Und da dachte ich, also ich dachte, den ganzen ersten Tag, die haben mich verwechselt. Also die haben mir einfach ein falsches Zimmer gegeben aus Versehen. Und irgendeinen, weiß nicht, Mr. Nobu-san selber oder was auch immer. Aber es war wirklich, es war völlig wahnsinnig, aber ich glaube, also ich hatte tatsächlich ein Zimmer mit einer Dachterrasse gebucht, mit einem, es gibt so Rooftop-Suites dort.
Ah, okay.
Aber ich habe es jetzt im Nachhinein mal geguckt, das Zimmer, was ich gebucht habe, hat ein Viertel des Preises der Presidential Suite gekostet. Und ich glaube, ich habe wirklich einfach mega Glück gehabt und habe das Upgrade gekriegt dort. Und dann haben wir da die ganze Zeit rumgehangen. Und das Schöne war ja, dass ich es teilen konnte mit euch. Also es war ja wirklich einfach, ich meine, sowohl Elias als auch du wart ja, ihr habt euch ja einfach totgelacht. Es war ja kein ernstzunehmender Neid, sondern es war sofort so, das ist doch nicht dein Ernst. Ripke und Elias auch die ganze Zeit so, oh ja, läuft bei dir. Läuft anscheinend mit dem Podcast, läuft wohl in der Formel 1 und so weiter. Und es war sehr, sehr, sehr lustig. Das da so
ich weiß noch, Elias kam hoch, ich bin oben geblieben, da hast du dich noch so kaputt gelacht, weil das war wirklich, muss man auch, das gibt die Größenordnung so ein bisschen wieder. Wir haben Musik, wir lagen oben in der Sonne, haben Musik gehört und haben vielleicht auch ein bisschen Zauberflöte gespielt. Und dann war die Musik so geil und dann bist du runter, weil Elias anrief und meinte, er steht vor der Tür. Und dann habe ich die Box, weil natürlich Bluetooth connected war, irgendwann hat die keine Musik mehr gespielt. Dann habe ich mich so schön ich habe die Box in die Hand genommen, weil ich dachte, okay, vielleicht wenn ich die in die Hand nehme und näher zur Tür halte, vielleicht funktioniert das dann, anstatt einfach die Box zu nehmen und näher an die Tür zu stellen, habe ich die genommen, dann kam ihr da hoch und Elias war schier außer sich und hat nicht verstanden, was da los ist. Es war wirklich, es war absurd. Aber es war saugut, schön. Wirklich. Es war ein guter Ort. Am Ende des Tages war dieser Abend, den wir da oben verbracht haben, wie man da saß. Und das kann man ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass man dann auch nicht da sitzt und sagt, so, was man für ein geiler Motherfucker ist, sondern dass man dann eher da sitzt und sich denkt so, ach krass, was für ein absurdes Leben das manchmal ist, was man dann hat und feststellt so, was hat man eigentlich gemacht, dass man da ist? So, wo ist man abgebogen, richtig oder auch nicht richtig? Dass es aber trotzdem sich irgendwie so einen Moment ermöglicht. Das war schon irgendwie alles surreal, als wir da beim Sonnenuntergang saßen und dieses Licht so geil war und man irgendwie so total selig mit der Situation war und einfach nicht fassen kann, was man für ein Glück im Leben hatte.
Voll. Und dass man das teilen kann mit seinen Freunden,
ja, voll.
Das war schon sehr, sehr schön. Der hat noch ein kleines Upgrade intern bekommen, das fand ich sehr beeindruckend. Der hat die ganze Zeit, wir waren dann noch essen, als du weg warst am Tag danach. Mhm. Und der schreibt auf Insta die ganze Zeit mit Nobu selbst. Also es gibt ja Nobu-san.
Meinst du Isa, den Gründer. Genau. Krass.
Ja, und Elias ist down mit dem. Weil er irgendwann mal in seinem Laden war, der irgendwie zu Besuch, da haben die sich kennengelernt und die schreiben sich richtig viel auf Insta-DMs. So das Essen hin und her und ist alles in Ordnung und geht alles gut. Also es ist wirklich, da war ich beeindruckt. Crazy. Das muss man erstmal hinkriegen.
Das ist ja, der hat die Läden ja mit hier Robert De Niro zusammen gegründet. Ich glaube, der hat einen Laden in L.A. und dann hat Robert De Niro sich mit dem zusammengetan und dann haben sie das Ding da weltweit ausgerollt. Das sind schon krasse Restaurants. Das sind
30,
schon,
oder?
Ja.
Wie viel gibt es weltweit?
Hotels gibt auch schon ein paar. Aber es ist echt crazy, also Wahnsinn.
Mega. Sag mal.
Ja.
Willst du uns sagen, wer unser Werbepartner in der Mitte ist?
Aber sicher, sowas von gerne. Wenn sollen wir es jetzt machen? Sofort? Oder kann ich noch eine Sekunde kurz einmal hochscrollen hier?
Ja, kannst auch gerne nochmal hochscrollen.
Das ist tatsächlich das Schöne, das mag ich immer sehr gerne, wenn wir langfristige Partnerschaften haben und ich freue mich, abermals verkünden zu dürfen, Leute, dass wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Handy, dann Lauscher aufgesperrt, ja, oder ein Smartphone, um genauer zu sein. Die Page, die ihr besuchen müsst für all das, was ich euch gleich erzähle, samsung.de/galaxy, Galaxy mit Y am Ende, -A-Serie, denn Galaxy oder Samsung hat das A, das zu dir passt. Im Juni kommt in den Handel, also in diesem Monat, das Galaxy A80, das absolute Flaggschiff aus dem Hause Samsung. Es gibt das Galaxy A40, A50 und A70, das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Und das A80 ist aber das neue Mega-Flaggschiff, was da kommen wird. Was ist die A-Serie? Das ist vielleicht einmal nur ganz kurz zur Erklärung. Ich glaube, in so Zeiten wie heute, wo man immer irgendwie versucht, Live-Videos zu machen oder versucht, das Maximum aus seinem Smartphone rauszuholen, was Video angeht oder was auch Displayqualität angeht oder auch was Akkuleistung angeht, also wo so ein Ding einfach, so ein Ding sage ich jetzt von einem Smartphone, nicht einfach nur gebraucht wird, um zu telefonieren, sondern deswegen ist es ja ein Smartphone, dass man die ganze Technologie eines solchen Smartphones nutzt, ist die Galaxy-Serie von Samsung wirklich, gerade die A-Serie, technologisch ausgestattet wie keine zweite. Vielleicht nochmal kurz zur Kategorisierung. Wenn ihr euch ein A50 holt, ist es einfach ein perfektes Multitalent im handlichen Format. Das Galaxy A70 ist der Entertainer, Wahnsinnsdisplay, unglaublicher Akku, und Galaxy A80 ist dann wirklich auch schon so die eher Fotokünstlerebene, beeindruckendes Full-Infinity-Display, rotierende Kamera etc. etc. Ich glaube, ihr müsst euch einfach mal angucken. Geht auf die Seite, ich sage es noch einmal, samsung.de/galaxy-a-serie. Macht euch selber ein Bild. Vergleicht gerne, aber ihr werdet, glaube ich, nichts Besseres finden.
Das kannst du wirklich sehr, sehr gut, Joko. Das ist beeindruckend. Da kannst du, du musst dir keine Sorgen machen, wenn das du demnächst TAF moderieren musst, habe ich ja gehört. Dass du gibt's da so ein paar. Hey, herzlich willkommen zu.
Oh, ey, das war eine Scheiße. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ne? Hast du das Ende gesehen oder hast du es nur gelesen, dass ihr TAF moderieren müsst?
Ich habe es nur gelesen, dass ihr TAF moderieren müsst.
Es war ein Spiel. Ich hing an einem dicken Seil, so wo man auch Schiffe wahrscheinlich mit vertauen würde. Ich hing dran, Füße drüber, Hände drüber, ne? Also so quasi mit den Händen festgehalten und die Füße so drüber geschlagen. Und Klaas musste dieses Seil in einer bestimmten Zeit, ich weiß es gar nicht mehr, mit einer Nagelschere durchschneiden. Und die Ansage war halt, Joko, du darfst nicht runterfallen und nicht den Boden berühren, oder es einfach halt nicht mehr aushalten können, weil es halt dann schon relativ anstrengend ist, wenn du da so deine 83 Kilo dran festhalten musst, sondern ich muss daran hängen bleiben, und Klaas muss vor Ablauf der Zeit das Seil durchgeschnitten haben. Mit einer Nagelschere ein Seil, ich sag mal von vielleicht 3, 4, 5 Zentimeter Durchmesser. Ich schwöre dir, ich habe da dran gehangen. Ich hätte er das Seil nicht durchgeschnitten, ich hätte eine halbe Stunde da dran hängen können. Dann hat er aber, weil das ist ja dann immer so ein Seil, ist ja in sich gedreht, ne, und besteht eigentlich aus 5, 6 kleineren Seilen dann, und der hat dieses erste kleine Ding durchgeschnitten. Es hat einen Schlag in diesem Seil getan. Es war so richtig, als wenn es so puh, als wenn sich halt dieser ganze Druck löst, der da drauf ist. Und dieser Schlag hat meine Füße wohl für einen Bruchteil einer Sekunde leicht angehoben. Und dann habe ich die nicht wieder kontrolliert bekommen und ich habe den Boden berührt. Und es war für mich eine solche Farce. Ich war so enttäuscht, weil ich nicht verstanden habe, was passiert ist. Ich habe nur ganz verzweifelt zu Steven geguckt und habe gesagt so, aber meine Hände sind doch noch dran. und er hat gesagt so, ja gut, da kann ich jetzt auch nicht viel machen, deine Füße sind aber am Boden, ihr habt verloren. Und Klaas hat mich angeguckt, deinem Blick, es gibt so ein mega GIF, das kann man sich auf dem Twitter-Account hier von Joko und Klaas nochmal angucken, wenn man es nicht gesehen hat. Das sagt wirklich, das spricht Bände. Ne? Man sieht in meinen Augen sieht man, Scheiße, ich habe uns gerade hier eingeheimst, dass wir TAF moderieren müssen. Klaas hasst mich abgrundtief, kann nicht fassen, wie dumm ich bin. Und ich verstehe nicht, was los ist. Es ist wirklich, es sind die dümmsten Gesichter. Wenn du denkst, ich habe dumm geguckt, als ich erfahren habe, dass du die Präsidenten-Suite bekommen hast, ne? Guck dir nochmal an, wie ich geguckt habe in dem Moment. Ey, es ist wirklich Schande auf mein Haupt. Da habe ich richtig, richtig verkackt. Und ja, jetzt müssen wir ich glaube, 17. Juni haben wir einen Slot. Da dürfen wir TAF moderieren.
Ich muss persönlich sagen, dass das, was ihr letzte Woche gemacht habt mit eurem Gewinn, das war großes Kino. Hut ab, das war sehr, sehr schön.
Vielen Dank.
Sehr gut.
Das war auch Props. Will ich gar nicht zu viel zu sagen, weil wir haben gesagt, die Aktion soll für sich stehen und soll so stehen bleiben. Und das muss man nicht nochmal groß kommentieren, aber das freut einen wahnsinnig und man ist wirklich beeindruckt, wie viel positive Resonanz es gegeben hat. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Und dafür danke auch an alle, die positive Resonanz gegeben haben.
Das ist sehr gut. Die, als du da standest an der Rezeption und mich völlig entgeistert angeschaut hast wegen dem Wort Presidential Suite, da hast du relativ schnell auch angefangen, dich umzugucken und versteckte Kameras zu suchen, muss ich zugeben. Ist das so, dass du inzwischen so bist, dass du, egal wo du bist, dass du erstmal triggermäßig denkst, wenn irgendwas Verrücktes passiert, muss irgendwo eine Kamera sein?
Es ist, nein, bis zum heutigen Tag bin ich noch nicht reingelegt worden. Und die Wahrscheinlichkeitsrechnung besagt ja, dass es mit jedem Tag, der vergeht, wo es nicht passiert, wahrscheinlicher wird, dass es passieren wird. Das kann ja jederzeit mal kommen. Und es gibt mehrere, also es gab da lustigerweise, ich weiß nicht, haben wir gar nicht drüber gesprochen, deswegen finde ich es bizarr, dass du es ansprichst, aber es gab so ein paar Momente in den letzten Wochen, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, so, wer weiß, ob mich hier jetzt gerade nicht jemand auf die Probe stellt. Aber bisher ist es nicht passiert. Also ich bin zumindest nicht aufgelöst worden. Nee, ich habe kurz gedacht, so, okay, das ist jetzt irgendwer verarscht mich jetzt hier gerade und ich habe dem das vorher gesagt, aber es war dem ja nicht so. Spätestens als wir in das Zimmer reingekommen sind, dachte ich mir dann so, okay, krass.
Ja, mega. Der relativ abgefahren war an dem Geburtstag, nur weil wir letzte Woche darüber geredet haben. Also Elias hat dann so ein Essen an seinem Geburtstag gemacht und neben mir saß ein Mensch namens Daniel und Daniel Schöps und ich so, hä, irgendwo hat so getriggert und zwar dann relativ schnell, oh, wir kennen uns von damals. Das war ein Typ, mit dem ich vor 15 Jahren mein erstes Backspin-Cover fotografiert habe. Also wirklich der erste Job, den ich je gemacht habe, ist erstmal, dass Leute mir Geld gegeben haben für Fotos, war die Backspin, das war ein Hip-Hop-Magazin damals. Mhm. Und irgendwann durfte ich dann auch mal ein Cover fotografieren. Das war mein allererstes Cover sozusagen. Also DJ Tomek war mein erstes gedrucktes Foto. Und das erste Cover war Curse. Und Curse hat damals uns nach Minden eingeladen. Und dann bin ich mit Daniel Schöps da hingefahren. Und der hat, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Geiler Dude. Hat danach dann auch, also das Fotoshooting war richtig schlimm. Ich habe die beschissensten Fotos gemacht, weil ich damals... habe ich bei meine fotografischen Ziehväter, Christoph und Olaf, sind Play Hamburg, heißen die in Hamburg. Warst du mal in den Studios? Warst du mal dabei irgendwann? So geile Schanzenstudios mit mir?
Nee, das sind aber wie heißen die? Gibt es noch Plaza-Studios? Nee.
Ne, Play ist so im Schulterblatt die schönsten Studios Hamburgs.
Nee, ich glaube, die kenne ich nicht.
Große, alte.
Ich kenne andere, ich glaube, wo Scooter immer sind, die kenne ich, aber ich glaube, das sind die nicht.
Nee, es sind auch Fotostudios und nicht Musikstudios.
Ach so, Entschuldigung, da habe ich gerade gepennt. Sorry. Nee, falschen Enden miteinander verknüpft.
Nee, kennengelernt habe ich die übrigens. Ich habe studiert und bin in die Paulinenallee gezogen, weil ich das irgendwie cool fand, in der Paulinenallee zu wohnen als Paul. Und dann kennst du meinen Assistenten damals? Ich hatte einmal ein Jahr lang einen Assistenten, der hieß oder heißt immer noch Paul Pack. Die Definition eines Namens für meinen Assistenten. Das fand ich so geil, dass auf dem Callsheet Fotograf Paul Ripke und dann Assistent Paul Pack. Das fand ich das Größte, was ich mir je vor. So wie ich mich immer noch drüber freue, dass bei jeder Einreise steht da Ripke California Limited als meine Firma. Das ist so dumm einfach. Aber ich freue mich über sowas. Naja. Also auf jeden Fall habe ich in der Paulinenallee gewohnt, habe studiert BWL und im Erdgeschoss waren Fotografen und irgendwann bin ich da rein und habe die zugelabert und habe die auch echt genervt. Mehrfach und irgendwann haben sie aber dem Preis gegeben, also die haben mich schon betreut und haben mir alles erklärt, was man über Fotografie lernen musste und waren so meine Ziehväter und ohne die hätte ich nie wirklich ernsthaft angefangen zu fotografieren, weil ich bis dahin so Mixtape-Cover mit Fisheye fotografiert habe. Auf jeden Fall war dann mein erster großer Job und ich war ganz aufgeregt und habe, glaube ich, ein bisschen zu viel bei denen zugehört, weil die immer so schöner Wohnen-Cover fotografiert haben. Also waren Möbelfotografen, also sind es auch noch. Und dann habe ich ein Curse, das ist das erste, also kann man ja mal nachschauen, das ist schon eher ein schöner Wohnen-Cover geworden als ein Hip-Hop-Cover. Und Curse sitzt in seiner Altbauwohnung in Minden und hat so grünen Tee immer gemacht und hat dann, also war so mit so einer Tee-Zeremonie hat er uns grünen Tee gemacht und wir sind dann und hat immer, das neue Album hat man dann angehört, das war immer ganz cool, dass man so als Fotograf dann mitsurfen durfte und dann haben die das neue Album gezeigt und er hat uns das im Auto gezeigt, weil er meinte, das Auto im Auto ist der richtige Moment für dieses Album, dass man einmal einen Block fährt damit. Dann sind wir in irgendeinem Auto um den Block gefahren. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser Daniel Schöps hat danach übrigens Icke und Er gemacht, unter anderem.
Was kenne ich noch.
Wahrscheinlich der Er von Icke oder vielleicht auch Icke, ich weiß es nicht. Einer von denen, geiler Motherfucker, war damals schon mega nett, ist aber irgendwie, haben sich unsere Wege verlaufen. Ich habe den wirklich in den letzten 15 Jahren nicht mehr gesehen. Habe ihn da wieder getroffen und zwar so total lustig und das ist ja geil und du wohnst hier, ja, und ich wohne hier auf der Insel und das ist ja abgefahren, das ist ja gut. Und so nach 20 Minuten Gerede stellte sich raus, dass er der Manager von Solomon ist. von dem DJ, der da ja aufgelegt hat und der auch auf dem an dem Abendessen war und mit denen habe ich mich sehr sehr gut, also ich es ist ja schon wieder ein Zufall des Jahrtausends irgendwie. Ich habe ihn danach dann gebeten, mal ob wir sauber wiedergegeben haben. Die haben bestätigt, dass es Nico Rosbergs Haus ist und weil die mal Tennis gespielt haben mit Nico und
also, aber wo die Dings ist, wo die
genau, wo die Cave, wo es Cave ist.
Die Cave Party ist, okay.
Und haben auch erzählt, dass Nico wohl gesagt hat, dass er sich als Kind immer vor der Höhle, also die Höhle gab es damals schon. Und das also es ist schon abgefahren, dass es genau das Haus ist und dass es bei mir so ganz unterschwellig das getriggert hat. Noch abgefahren, als man zwei Tage später dann so jemanden trifft und mit dem habe ich mich sehr, sehr, es war ein sehr beeindruckendes Gespräch die ganze Zeit über Kommerz und über, also ich habe ein ähnliches Gespräch dreimal geführt in meinem Leben. Einmal mit Jan Delay, einmal mit Campino und jetzt mit denen oder mit ihm auch oder also ich habe mit beiden eigentlich war das ein Gespräch und das ist schon krass, wie real die sind. Also wie wenig, die haben so Sachen, also der checkt tatsächlich bei Festivals, wer die Sponsoren des Festivals sind und wenn da einer dabei ist, den er nicht gut findet, dann macht er das nicht. Dann nimmt er den Auftritt nicht an und macht quasi kein, dem ist Instagram. Instagram benutzt er nur für Street Art aus dem Ort, wo er gerade spielt an dem Abend. Und ich war so, hey, vielleicht brauchst du ja mal ein littes Video von, also ich kann dir ruhig mal eins machen. Und er so, nee, kein Bock. Also es ist ihm total egal. Und er ist halt, also er ist wirklich so, er ist ein Künstler. Er hat mit seiner Kunst, ich meine, er ist ja riesengroß und riesenlarge und hat dann auch so irgendwann erzählt, ja, mit der Formel 1 und da habe ich auch mal aufgelegt manchmal. Und dann haben die mir so angeboten, dass ich 12 Wochenenden Formel 1 irgendwie dann da auflegen kann. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich meine, wer will das? Wer macht denn 12 Wochenenden? Und ich so, also ich, also, ich das ist also offen und so weiter. Aber es war beeindruckend, wie real die waren und oder sind und wie also Campino ist ja genauso oder Jan Delay, dass die tatsächlich keinerlei Berührpunkte mit kommerziellen Sachen haben. Also da ja, das ist, weil die als Künstler sich dann, glaube ich, berührt fühlen. Das finde ich schon.
Für die Beine.
Hat mich langfristig beschäftigt, oder was heißt beschäftigt, aber fand ich zumindest, ich kann mal für uns sprechen, oder? Ja, wir haben ja schon einen anderen Weg eingeschlagen, der etwas kommerzialisiert hat.
Aber trotzdem finde ich es ja dann faszinierend, wenn jemand sowas aus wirklich, also alleine sowas wie ich checke, wer sind die Sponsoren des Festivals und indirekt heißt das ja, dass die mich dann ja auch bezahlen, wenn ich da hinkomme, aus dem einfachen Grund, weil das Geld, was die Sponsoren geben, das Geld ist, was an den Künstler weiterfließt. Und du sagst, nee, will ich nicht, dass das irgendwie mit mir in Verbindung gebracht wird, finde ich das eine unglaubliche Haltung.
Mega. Deswegen. Wahnsinn. Und das meinte ich ja damit.
Das macht ihn ja alles noch cooler, als er eh schon ist. Ich finde es immer so schrecklich, wenn Menschen eh schon cool sind. Und ich finde Solomon ist tatsächlich also auch äußerlich einfach ein wahnsinnig cooler Typ, wenn man den so sieht. Und man kennt ja auch dann nur so ein paar Videos. Ich hatte jetzt noch nicht das Glück, ihn kennenzulernen, wo er dann da irgendwie so agiert. Und man denkt sich so, Alter, was für ein geiler Typ, was für ein geiler DJ. Und dass der dann irgendwie noch mit so einer, sag ich mal, Lebensphilosophie um die Ecke kommt und sagt so, wenn er der falsche Sponsor ist, dann spiele ich das Festival nicht, egal wie viel die mir zahlen, finde ich geil.
Finde ich auch gut.
Beeindruckend.
Ich hingegen mache Werbung für Bierdosen. Das war, glaube ich, auch ein Fehler. Bierdosen sind scheiße. Ne?
So.
Kann man jetzt schon auch mal so sagen.
Kann man jetzt auch mal sagen, ja.
Was ich noch abgefahren war, da musst du mir einmal kurz diese Autogeschichte erzählen. Du hast irgendwas vorhin angefangen.
Oh ja.
Und was
die ist verrückt.
Die hätte ich
die ist
wirklich verrückt. Ich möchte dir erzählen, hast du den Boxkampf am Wochenende gesehen? Von Anthony Joshua. Aber du kennst die Geschichte, dass ein Mexikaner, der von der Statur, also der hat so meine Fitness ungefähr. Ja. Also er ist eher so, also es ist jetzt, es ist kein Adonis, sagen wir es mal so. Nee, das absolute Gegenteil.
Man ist überrascht. Ich habe es auf zwei Ebenen wahrgenommen. Für alle, die Geschichte kennen, ist es wahrscheinlich relativ klar gewesen, was da passiert ist. Ich habe irgendeinen Post irgendwo gesehen, wo ich dachte, never ever ist dieser Typ ein Profi. Der hat noch Destroyer auf seiner Shorts da stehen gehabt. Da dachte ich, never ist das ein Profiboxer. Das ist irgendwie ein random Bild von einem random Dude, der irgendwo mal geboxt hat. Und dann habe ich bei Götze tatsächlich auf Instagram, da hat sich den Kampf ja angeguckt, habe ich Videos dazu gesehen und dachte mir so, fuck. Das ist der Typ, den du gesehen hast, wo ich dachte, das kann doch kein Boxer sein. Und der hat diesen Superathleten da auseinandergenommen, ne?
und das Abgefahrenste, und deswegen, das ist einer der Gründe, das Gespräch über Mario Götzes Insta-Story kann ich leider nicht mitführen, weil ich noch nicht.
Ja, das ist wirklich, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil du musst irgendwann mal wieder zurück zu Instagram. Ich kriege ja auch nichts mehr. Jetzt, wo ich dich nie wieder sehe, weil du irgendwie auf einem anderen Teil des Planeten unterwegs bist, fehlt mir dein Instagram.
Das freut mich, aber ich glaube, die Bedeutung von Pfingsten ist doch, der Heilige Geist kommt auf die Mensch, ich glaube, vielleicht kommt ja der Heilige Geist von Kevin Systrom von Instagram auf mich zurück am Pfingstsonntag oder am Pfingstmontag. Ich habe eine Erleuchtung und dann komme ich da zurück.
Okay, gut.
Ich habe es fest vor und ich würde das sehr gerne. Aber was ich gelesen habe, was ich total abgefahren finde, ist, dass der echte Gegner von Anthony Joshua ist wegen Doping gesperrt worden. Also das war ein anderer Typ. Und dann hat der Mexikanische, also ein Amerikaner mit mexikanischem Ursprung, hat per Insta-DM den Promoter angeschrieben, Woche vor dem Kampf, und hat gesagt, let me fight on Saturday, I'm the right one, I will fight till I die. Und irgendwie hat er was getriggert bei dem und hat gesagt, okay, dann, und also natürlich haben die dann gecheckt und alles, was auch immer, aber der Erstkontakt ist Insta-DM. Und deswegen hat er jetzt gekämpft. Und ich meine, also, wenn er jetzt nicht alles falsch macht, hat er ja, also je länger er jetzt wartet, desto geiler ist es. Und wenn krass. Er, keine Ahnung.
Das habe ich nie mitgekriegt. Für mich war die Meldung, dass dieser untrainierte Typ, vermeintlich äußerlich untrainiert aussehend, dass dieser Typ den Joshua da auf die Bretter geschickt hat. Und ich dachte mir so, krass, ich dachte, das wäre die Story. Wie bizarr ist das denn?
Voll. Und er ist ein Superstar hier in den USA. Also die amerikanischen Medien drehen alle durch, weil er mexikanischen Ursprung hat. Und weil er halt relatable auch ist. Also er ist halt der echte Typ wieder. Er ist nicht mehr der Adonis, der weit weg ist, wo alles perfekt ist, der Tom Brady der keinen Zucker überhaupt anschaut in seinem Leben und nur noch, sondern der ist einer von denen. Der hat, keine Ahnung, der hat gesagt, vor jedem Training frisst er Müsli-Riegel, sondern so Snickers. Er hätte gerne ein Snickers-Endorsement, weil er vor jedem Training Snickers isst.
Wie geil ist der?
Ich glaube, jeder andere amerikanische Sportstar hat fast Snickers gar nicht mehr an. Kohlenhydrate, Gift. Und er hat Nuss, hab ich noch nie gesehen.
Irre.
Nussallergen. Also ja, abgefahrene Geschichte und bin gespannt.
Mega Story. Also wirklich, weil ich hatte immer nur so vernommen, so mit halbem Auge beim Internet durchblättern, wenn du so willst, habe ich immer nur vernommen, ja, mein Gott, der hat den Kampf gewonnen, ist crazy, aber den Lucky Punch gelandet, so, den es ja beim Boxen durchaus gibt. Und mega geile Story. Aber deswegen habe ich mich da nie weiter mit auseinandergesetzt, weil ich dachte, das ist die Story, weshalb alle darüber berichten. Aber wie geil, also auch was für eine krasse Kampagne für Instagram eigentlich, zu sagen, durch das Medium, mit dem man quasi in Kontakt mit fast jeder Person auf der Welt treten kann, hat der Typ sich unsterblich im Boxsport gemacht. Weil es geht ja
Instagram sollte sowieso, die sollten eh mal Kampagnen machen und Geschichten erzählen, was alles über ihre Plattform möglich gewesen ist. Und so eine saubere Image-Kampagne und vielleicht auch die Instagrammies. Das finde ich sowieso richtig. Wenn Instagram einfach Awards verleihen würde und dann, das finde ich gut. Naja, das sind nur meine Meinung. Erzähl bitte die
Autogeschichte. Aber Instagrammies finde ich auch gut. Ich war mir gerade unsicher, ob man das laut erzählen sollte oder ob man da vielleicht nochmal an die herantreten soll, wenn du das nicht eh schon getan hast oder sie nicht auch die Verbindung da schon hatten. Weil ich habe ja, falls ihr euch alle erinnert, ich habe ja die Audiosprachfunktion in den Nachrichten bei Instagram möglich gemacht. weil ich habe das ja mal dem deutschen Instagram-Beauftragten geschickt und da gesagt, so, ja, Joko, genau, nur weil du mir das mal geschrieben hast, haben wir das jetzt. Die Idee hatte niemand sonst im Hause. Instagram, egal. Ja, ich habe eine sehr, 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 meine Autogeschichte, die du gerade hören wolltest, ich habe eine sehr, sehr, sehr bizarre Begegnung diese Woche gehabt. Also wirklich absurd. Ich musste Richtung Garmisch
raus. Jan Schlenfakt.
Nee. Nein. Nee, das wäre keine Meldung wert. Oder
müssten wir stopp.
Was denn?
Du sollst die Geschichte erzählen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es tut mir leid. Ich wollte nur einen Stopp machen.
Ich musste Richtung Garmisch raus und dann musste man hier in München auf den mittleren Ring und dann musste einmal kurz vom Ring nochmal quasi hoch, um dann oben über eine Kreuzung zu fahren, um auf die Autobahn zu kommen. So, dann fahre ich da hoch und es war schon so Stau und ich dachte, hä, weird, warum ist denn jetzt hier Stau? Das macht doch gar keinen Sinn. Und komme so an den Punkt ran, wo ich sehe, dass zwei Autos so, der eine ist halb eingefädelt, der andere steht so quer davor. Also offensichtlich hat er versucht, sich da davor zu schieben und das ist aber irgendwie zum Stillstand gekommen und sehe, dass bei beiden Autos die Türen aufstehen und ich stehe halt so unmittelbar dahinter und denke mir so, hä, wieso stehen da die Türen auf und sehe, wie zwei Typen, nee, drei waren es in Summe, stimmt gar nicht, drei Typen im Grünstreifen sind und sich prügeln, aber aufs Härteste, Fäuste ins Gesicht. Also wirklich, ich habe noch nie in einer solchen Nähe, und jetzt kommt's, ich war in einer Telco auf dem Weg zu diesem Dreh, wo ich hin war. Ich war in der Telco und habe nur gesagt so, sorry Leute, da draußen prügeln sich welche, ich muss kurz dazwischen gehen. Ich bin ausgestiegen, hab nur ganz laut geschrien, ey! Dann haben sich wirklich alle drei angeguckt. In dem Moment habe ich registriert, Alter, das könnte der dümmste Move deines Lebens gewesen sein. und es löste sich aber im nächsten Moment auch sofort bei dem einen so eine krasse Körperspannung. Also du hast auch bei allen drei gesehen, die machen irgendwas mit Kampfsport. Also die haben jetzt nicht so Hampelmann-mäßig da irgendwie auf sich eingeschlagen, sondern es war schon relativ, also auch das, was ich aus dem Auto gesehen habe, das war schon relativ gezieltes, krasses Boxen. So, jetzt nicht auf dem Level Joshua und mit dem Kollegen, von dem wir gerade eben gesprochen haben, da vom Destroyer, aber das war wirklich so Hobbyschläger. Das war krank. Also es war wirklich krank und es hat mich aber so in Aufruhr gebracht, weil ich dachte mir so, ey, du hörst so oft davon, dass dann irgendwie niemand dazwischen geht. Ist jetzt scheißegal, ich muss dazwischen gehen. Und dann bin ich halt raus, hab geschrien und in dem Moment, wo die mich angeguckt haben, habe ich dann realisiert so, oh, doof. Und du merkst aber bei dem einen, dass seine Körperspannung so komplett fallen gelassen wurde. Auf einmal so, ey, Joko, das ist ja verrückt, was machst denn du hier? Und ich war dann nur so, oh, Gott sei Dank, zumindest einer von den dreien kennt mich. Und ich so, ey, was macht ihr hier? Wollt ihr mich verarschen? Ihr steht auf dem Grünstreifen und haut euch auf die Fresse. So, und hab dann erstmal so versucht, so ein normales Gespräch mit denen anzufangen. Und das waren zwei, also in dem einen Auto saßen zwei wohl und in dem anderen einer. Und der eine, der nicht reingelassen wurde, hat sich dann quasi an denen vorbei vor die quer gestellt und hat die dann aus dem Auto rausgeholt und hat gesagt so, ey, ganz ehrlich, das geht nicht. Du kannst mich hier nicht reinlassen. So einfädeln oder Reißverschlussverfahren ist in Deutschland gegeben. Und dann haben die sich angefangen, auf die Fresse zu hauen deswegen, was ich total absurd fand. Und das Krasse war, dann habe ich gesagt so, erklärt mir, was hier los war. Die haben mir das halt erklärt, was ich gerade erzählt habe. Und dann fangen die an, sich auf einmal zu unterhalten, und zwar auf Türkisch. Dann habe ich gesagt, wollt ihr mich verarschen? Ihr seid auch noch Landsmänner. Warum könnt ihr das denn nicht anders klären? Und es war so bescheuert, dass ich dann, weil ich bin wirklich aus diesem Auto bei mir raus, habe keinen Warnblinker angemacht und nichts, ich wollte einfach nur dazwischen gehen, dass dann wirklich Leute vorbeigefahren sind, während man da versucht hat, diese drei Menschen auseinanderzubringen, die sich wirklich, ich glaube, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, die hätten sich kurz und klein geschlagen. Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie sagen, was ich für ein krasser Motherfucker bin, so, aber es war einfach im Moment so, ich hatte das Gefühl, ich muss was machen. Da fahren Leute vorbei, machen die Scheibe runter und bepöbeln einen, dass man nicht den Warnblinker eingeschaltet hätte. Und dann, da ist es mir wirklich, dachte ich, was ist denn das für ein Land, in dem wir leben? Da kam tatsächlich noch eine Frau, ich habe leider Gottes von niemandem die Kontaktdaten, aber vielleicht hört das ja einer von denen. Ich würde sehr gerne wissen, wie das dann am Ende da noch vonstatten gegangen ist. Aber kam noch eine Frau dazwischen, die dann auch sofort meinte, ich rufe die Polizei, ist dann zu ihrem Mann, der saß im Wagen, der ist im Wagen sitzen geblieben. Der hat dann die Polizei gerufen. Ich habe mich dann mit denen noch unterhalten. Die haben sich dann auch so gefühlt nach 2 Minuten, und du hast so krass gesehen bei dem einen, während er da stand, wie die Halsschlagader richtig pumpte. Also du hast wirklich gesehen, der war auf Adrenalin 1000. Ich habe das sowas noch nie gesehen. Ich war noch nie so nah in so einem Moment dran, wo man dann aber so sich versucht, so bewusst alle in ein Gespräch zu verwickeln, um die Aufmerksamkeit wegzulosen. Und habe dann auch immer so den Arm um den einen gelegt, wo ich dann auch dachte, so, das könnte auch der Fehler sein, der dann irgendwie dazu führt, dass ich jetzt gleich eins draufkriege, wenn er einen Kurzschluss hat oder so, weil der war wirklich einfach auf 180 und nicht runterzukriegen. Dann haben sie sich aber auf Türkisch relativ lange unterhalten und haben das dann irgendwie aus der Welt geschaffen. Und jetzt kommt das Beste. Der eine meinte bei mir so, ja, wir haben das jetzt geklärt. Wir brauchen die Polizei nicht mehr. Wir sind cool miteinander, und haben sich dann auch wirklich so die Hand gegeben und haben sich kurz in den Arm genommen und haben sich auch bei uns entschuldigt, das war irgendwie dumm und scheiße und keine Ahnung was. Und dann meinte er so, ja, weil ich muss jetzt los, ich schreibe gleich Abi. Und dann dachte ich nur so, ey, was ist denn los mit den Leuten? Ich war wirklich so konsterniert und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und er so, was machst denn du? Und dann meinte ich, ich bin gerade auf dem Weg zum Dreh und dachte mir einfach nur so, ich kann nicht einfach hier vorbeifahren und nichts machen. Ich muss dazwischen gehen und bin dann zurück ins Auto. Und was ich halt nicht gecheckt habe, ist, dass ich ja das Auto verlassen habe und war wirklich 10 Minuten draußen mit dem Satz, ey Leute, da draußen ist eine Schlägerei, ich muss kurz dazwischen gehen. Aber ich habe natürlich nicht aufgelegt und komme zurück ins Auto und du hörtest nur so die komplette Telco so, Oh, Gott sei Dank. Ey, Joko, ey, mach das nie wieder. Hier war gerade 10 Minuten Totenstille. Du hast nur gesagt, da ist eine Schlägerei, ich muss dazwischen. Und du bist einfach nicht wiedergekommen. Wir hatten ja auch keine Ahnung, wo du bist. Wir wussten ja nicht, was wir machen sollen. Wir konnten ja auch keinen anrufen und sagen, bitte kümmere dich um Joko oder geh mal gucken, wie es dem geht. Wir hatten ja nicht, die haben Todesängste um mich gehabt. Und dachte, wir haben gedacht, du hast jetzt voll auf die Fresse gekriegt und liegst da auf dem Boden. Gott sei Dank bist du wieder da. Was ist denn da los? Und dann habe ich denen die Geschichte auch erzählt. Aber es war super absurd. Mich würde aber interessieren, falls irgendeiner Freunde hat, die sich, die irgendwie rumprahlen, und das sollten sie nicht tun, weil das war nicht bravourös, sondern es war richtig traurig, was ich da gesehen habe. Das hat mich richtig wütend gemacht, dass man sich wegen so einer Lappalie anfängt, auf die Fresse zu hauen. Falls aber irgendwer sich damit brüstet, mit so einer Geschichte, ja, Alter, da habe ich mich heute im Grünstreifen geprügelt, kurz vor meiner Abi-Prüfung, und ihr kennt diesen Typen. Ich würde einfach gerne wissen, wie die Abi-Prüfung zu Ende gegangen ist. Das würde mir, was war eine mündliche Prüfung, meinte er. Und er muss noch eine Stunde hinfahren, deswegen hatte er so ein bisschen Zeitdruck. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der zu spät gekommen ist, hat er die auf jeden Fall wahnsinnigste Ausrede seines Lebens. Ja, ich habe mich kurz im Grünstreifen geprügelt, weil der Typ mich aus dem Auto gezerrt hat, weil ich ihn nicht reingelassen habe beim Reißverschlussverfahren. Und dann kam Joko Winterscheid und hat die Sache geklärt. Und dann sind wir alle wieder losgefahren. Es war absurde. Ja, das war wirklich der Moment, wo ich immer mir mal wünsche, dass in meinem Leben was passiert, damit ich mal eine aufregende Geschichte erzählen kann. Diese Woche war es.
Da ist es passiert.
Ja.
Das ist so schön. Sag mal, JWD ist ja eher ein positives Magazin, ne?
Ja, wieso?
Weil letztens hat mir mein neuer bester Freund Paco, den wir auch kennengelernt haben, auf Ibiza, hat mir noch was abgefahren ist. Das habe ich dir noch nicht geschickt, aber es gibt vom Kelter Verlag, der wiederum, ne, kenne ich sogar die Besitzer, gibt's also die Magazinreihe, also Magazine, die rauskommen. Es geht los mit Mein Gewissen. Das ist noch das halbwegs Neutrale, aber dann gibt's die zwei, dann doch, würde sagen, negativ orientierte Magazine, Meine Sorgen und Meine Schuld.
Hä?
Und die Themen von Meine Sorgen, oder also ich kann mal mit Meine Schuld.
Aber wo kam das her? Entschuldigung, vielleicht war ich da gerade noch in meinem Adrenalinrausch.
Nein, da hat es mir gezeigt.
Paco hat die gefunden, ja.
Ja, dass es Magazine gibt, die ausschließlich negativ sind. Also die nicht positive Themen haben oder sowas. Also bei Meine Schuld zum Beispiel ist auf dem Cover ist Ich schäme mich. Ich schlief mit meinem Schwager. Die nächste Geschichte, heimliche Geliebte, seine Karriere war ihm wichtiger. Nächste Geschichte, zutiefst geschockt, meine Tochter will um jeden Preis größere Brüste. Callboy, für mich gibt er den Beruf auf, nicht auf. Neuanfang mit 60, auf dem Land bin ich jetzt glücklich. Dann gibt's noch Leckeres für die Detox-Diät. Und das ist völlig absurd. Und Wahnsinn. Die Meine Sorgen, es gibt auch die Meine Sorgen, dramatische Erlebnisse und wahre Geschichten mit großem Rätsel, Sonderteil. Sex mit Mr. Unbekannt, unerwartete Begegnung, Heirat aus Trotz, Flucht in die Ehe, gemein und unverschämt, er nutzte mich nur aus, schlüpfriges Geheimnis, ich oute mich für meine Mutter, verliebt in Knacki, mir ist egal, was andere denken, flammende Leidenschaft, Sex mit Konsequenzen, tiefe Verletzung, eine falsche Freundin.
Aber wo erscheint denn das?
Im Kelter Verlag. Ich kenne den auch noch. Also ich kenne die Menschen, die den Kelter Verlag.
Die kann man am Kiosk kaufen.
Ja, gibt's als Magazin, als Printprodukt im deutschen Zeitschriftenmarkt.
Ist da Werbung drin oder so, kosten die ein Vermögen? Ich meine, wer wirbt denn sowas?
Wahrscheinlich sind das eher so. Ich glaube, das sind eher so würde man das, glaube ich. Mein Verlangen gibt's auch. Indiskret gibt's noch. Bewegte Filter. Meine Schuld. Also ja. Anderes Geschäft, können wir auch noch irgendwann mal so machen. Wie auch immer, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde geredet. Wir sind fertig, 3. Staffel, 10. Folge. Unser Podcast hat mal wieder ein Ende hier, mein lieber Joko.
Tatsächlich.
Wir sind durch.
We are done.
Wollen wir weitermachen? Wissen wir noch nicht, oder? Ich glaube, zwischen 1 und 2 haben wir uns ein Jahr Pause gelassen zwischen den Staffeln. Oder? Oder
wie viel haben wir jetzt da ungefähr? Wollen wir jetzt beschließen, dass wir ein Jahr Pause machen, oder wollen wir einfach nochmal uns zusammen telefonieren und überlegen, was wir machen?
Ich finde es ja nach wie vor schön, von dir zu hören, was du in der Woche.
Gerade seitdem du kein Instagram mehr hast, brauche ich das hier noch viel mehr.
Damit ich dir erzählen kann, was passiert.
Ja, also wenn du Sonntag mit Instagram online gehst, dann weiß ich, dass es das vielleicht war für den Podcast.
Gucken wir mal, wie es weitergeht, finde ich.
Gucken wir mal.
Es hat mir aber mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wo bist du jetzt? In welcher Stadt die Woche? Was machst du?
Ich bin weitestgehend jetzt in München. Ich bin noch bei Apofika von Micky Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee. Der macht so, gerade so eine Lesetour, und da bin ich am Freitag noch, und dann ist ja Pfingstwochenende. Da werde ich wahrscheinlich in die Berge düsen, und das Wetter ist ja unfassbar gerade. mit 30 Grad plus und da werde ich mir einfach, werde ich 5 Grad sein lassen und nichts tun und einfach nur ins Grün gucken, wandern gehen und vielleicht die Füße mal in den See halten oder so. Du bist Formel 1, du bist Kanada, ne?
Ich bin in Kanada. Kommst du in 2 Wochen bin ich in Hamburg, da ist der Launch meiner About You Kollektion. Weißt du, wie die heißt?
Wie? Jetzt darf man da auf einmal drüber reden? Nee, den Namen hast du mir noch nie verraten, aber darf man jetzt über deine About You Kollektion reden?
Ja, man darf jetzt über meine About You Kollektion reden. Mach ich
jetzt
einfach.
Jetzt bin ich gespannt.
Weiß ich nicht, ob man das letzte Mal.
Wie heißt sie?
Also Lena Gerke hat ja eine eigene About You Kollektion. Mhm. Die fängt mit ihren Anfangsbuchstaben an mit Leger. L-E-G-E-R heißt die Marke. Leger. Mhm. So, wie heißt meine eigene Marke? Was heißt Eigenmarke? Wie heißt die Paul Ripke Kollektion bei About You?
Pauri.
Nein, sie heißt Pari. P-A-R-I. Ist meine. Ich habe dir vorhin erzählt, ich finde sowas lustig.
Ich liebe dich. Nein. Ich liebe dich dafür. Das ist mega. Pari.
Ja, launch ich in 2 Wochen im Supper Club in Hamburg. Kommst du vorbei?
Wenn ich da...
Kannst ja mal checken, ob du da kannst. Ja, müssen wir mal gucken. 20. Ja. Wenn sonst irgendjemand Bock hat, vorbeizukommen. Ich habe noch ein paar Gästelisten. Da mache ich Burger. Ich brate Burger in Hamburg und da kann auch jemand vorbeikommen.
Real Burger oder Beyond Burger?
Ja, ich versuche Impossible Burger auch zu kriegen und dann gucken wir mal, was passiert.
Wenn du Impossible Burger hast, steigt die Chance um nochmal 100%, dass ich... Also ganz ehrlich, wenn ich Zeit habe, kein Witz, ist jetzt ja kurzfristig auf 14 Tage, aber wenn ich Zeit habe und du weißt, dass ich der Erste bin, der sich da supporten würde, ich würde auch natürlich gerne ein kleines Paket bekommen als Influencer, der ich ja durchaus bin, mit Klamotten.
Kriegst du. ML, wir haben sie geshootet. So. Es gibt die ersten Bilder davon. Es gibt
muss man schicken,
kurze
muss man
Hosen. Es gibt vor allem relativ viel Übergrößen. Also nach der Erfahrung von der Tour, wo alle Paul Ripke Pullis eher in der XXL und 3XL Größe verkauft worden sind und die Joko Pullis alle in L, habe ich gelernt, weil ich ja wirklich Übergrößen trage auch, also Doppel XL ist meine normale Hoodie Größe, dass da wohl einen Bedarf für gibt. Und deswegen haben wir da jetzt auch Übergrößen gemacht, so nennt man das. Große Geil. Mode damals.
Das ist Übergrößen sehen bei mir immer total lost aus, aber ich würde es trotzdem tragen.
Es gibt für dich auch eine kleine. Es gibt die kleinste Obergröße, die passt dir perfekt. Hoodies, kurze Hosen und T-Shirts. So weit, so gut. Ich wünsche dir eine gute Woche, mein Schatz. Es macht mir immer Spaß, mit dir zu telefonieren.
Gleichfalls, mein lieber Paul, gleichfalls. Ja. Wir können ja versuchen, ob wir privat einfach weiter telefonieren dann.
Genau. Und einfach nicht auf Aufnahme drücken.
Ja, aber können wir das dann trotzdem über David laufen lassen, dass der das organisiert, dass wir telefonieren? Wäre das möglich?
Ja.
David, kannst du dich einmal einschalten, bitte ganz kurz?
Jetzt zum Abschluss von dem ganzen Ding.
Kannst du einmal kurz sagen, ja, ich kümmere mich darum, dass sie einmal die Woche privat telefoniert. Kannst du dich bitte einmal online schalten? David.
Ich habe aber gar kein Mikro, mit dem ich das jetzt aufnehmen könnte.
Ihr hört jetzt bist du schon
ganz
drin.
Schlecht.
Nee, das ist ja aufgenommen.
Ist ja trotzdem aufgenommen, David.
Schön, dass wir dich jetzt mal gehört haben.
Tja.
David,
Sehr schön, dich mal zu hören, David.
David, das war mein persönliches Highlight, diese Staffel. Würdest du bitte, jetzt hat er sich wieder gemutet. Das ist ein bisschen scheu, der David. Das müssen wir noch hinkriegen. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, was ich auf Ibiza gemacht habe. Naja, erzähle ich euch ein andermal.
Es war aber auch interessant. Teilweise war ich ja dabei.
Das stimmt. Wir gäben noch ein paar Geschichten, die man erzählen kann. Wir können ja die Woche mal telefonieren, wie wir weiterverfahren.
Ja. Genau so machen wir es. Vielleicht nehmen wir einfach nächste Woche nochmal und machen noch eine. Ich guck mal. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe.
Ich habe mir jetzt tatsächlich auch nichts freigeräumt dafür, deswegen kann ich es dir auch nicht sagen, aber ein, zwei Sachen könnte ich noch erzählen. Egal. Kriegen wir hin. Paule, ich gucke mir den großen Preis von Kanada an und freue mich, dich da zu sehen und ich freue mich, wenn wir quatschen.
Ja.
Bleibt alle gesund, habt einen wunderbaren Sommer, wenn wir uns nicht mehr sprechen sollten. Küsschen.
Genau. Und auch frohe Weihnachten schon mal. Bis später.
Tschüss. Schönen Geburtstag allen. Tschüss. Ja.